In der heutigen Predigt, passend zu unserem Lektionsthema, möchte ich mit euch eine Facette von Nehemia anschauen. Nehemia, da geht es auch über das Bauen, passt ja zu mir, ich baue auch immer gern. Und deswegen haben manche eine Schwierigkeit beim Bauen mit mir. Auch da in Afrika, in Äthiopien und in Äthiopien noch dazu, durfte ich einen Kindergarten einweihen. In Addis Abeba hat Les Baros ein Waisendorf mit 90 Waisen und eine Schule mit über 1000 Kindern. Das ist ein Apparat, wo ich sage, hoppala, schon eine Nummer. Und da durfte man nur einen Kindergarten mit einweihen und für 200 Kinder bis 150. Also das ist eine Dimension, wo wir in der Emanuel-Schule, naja, woanders sind. Aber 250 Kinder, dann jetzt sind es 200 bis 150 Kinder im Kindergarten, das ist schon eine Nummer. Und so ist es interessant zu sehen, wie gebaut wird, wie der Unterschied ist und wie es der Herr führt. Und so passt auch das Thema heute Nehemia. Und wir haben es ja auch schon in der Lektion und lasst uns miteinander Nehemia aufschlagen im ersten Kapitel. Und ab Vers 2 im ersten Kapitel von Nehemia. Da kam Hanania, einer von den Brüdern, er und einige Männer aus Juda, und ich fragte sie nach den Juden, die Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Wie ging es ihm denn, den Nehemia? Wir wissen vom Nehemia, dass er als Mundschenk gearbeitet hat und das ist eine Verantwortungsposition. Da kommt man nicht so leicht hin, hat eine große Aufgabe. Aber hat dann sicher einen Job, außer dass er vergiftet wird. Ansonsten überlebt er es gut. Hat sein Auskommen, hat seine Familie, hat seine Daseinsberechtigung. So wie heute, man hat einen sicheren Job. Damals war es bei Banken und bei Siemens und beim Staat. Und heute, sage ich manch einem, wer einen sicheren Job haben will, der geht auf den Bau. Und da hast du sicher eine Arbeit. Aber das ist ein anderes Thema. Und er hat einen sicheren Job, hat ein Auskommen und trotzdem bewegt ihm was. Was war dann? Wenn du doch eine Familie hast, eine Wohnung hast, Auto hast, einen Job hast, hast eine Gemeinde, ja, was willst du denn mehr? Wenn du eine Gemeinde hast, einen Job hast und hast ein Auskommen, ja, was willst du denn dann? Sei still, sei doch zufrieden. Streit nicht mit der Frau, sei lieb zu ihr, hast mehr davon. Aber auf Gedanken kommen, was anders zu machen, ja, das geht ja gar nicht, oder? Wir haben doch alles passend. Hoffentlich hast du zwei Lebensversicherungen, wenn eine nicht hält, beim zweiten sterben, dann wirst du schon durchkommen. Zwei Autos sind auch gut, eins bleibt stehen, fahren wir das nächste. Und so, ja, so denkt der Mensch heute. Aber wie ging es denn ihm? Und es steht im Vers 3, in großer Unglück und in Schmach, und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und ich sprach auch, Herr Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lass dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, als ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israels und deine Knechte vor dir bete. Und mit dem ich die Sünden der Söhne Israels bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt und so weiter. Wenn wir heute das sehen würden, wir haben doch alles gut. Der eine besser, der andere schlechter. Aber durchfallen tut trotzdem keiner durchs Netz, das Sozialnetz. Und der damals hat auch alles gehabt. Was kann sein, dass einen bewegt, dass etwas einem stört, obwohl er nicht der Leiter ist? Er war nicht der Führer. Aber nicht derjenige, der Verantwortung trägt. Er war was? Mundschenk. Einen guten Job. Kann es sein, dass Gott Einzelne beruft im Leben für eine Aufgabe, die nicht wissen, was ist? Was war denn der Unterschied? Meinst du, dass es auch 10, 100.000 andere gab, die genauso einen Job hatten, im Königshaus oder irgendwo eine Arbeit hatten? Die Buchhalter waren, die in der Küche gearbeitet haben, die die Pferde unter sich hatten, die die Wagen gerichtet haben, egal was. Die unter Sold des Königs standen sind, des Herrschers. War das damals so? Wieso gerade Nehemia? Wieso gerade der, der genauso Schuld dran hat, der genauso Sünde hat, der genauso Probleme hatte? Stellen wir uns auch die Frage, ja, die Vereinigung in München, die soll es machen. Und der Verband in Stuttgart und die Vision in Bern, die ist weit weg, die hat dafür zuständig, oder? Aber doch nicht du und ich. Nein, mir nicht. Wo ich da in Ruanda sein durfte, hätte ich nie gedacht, dass die Hauptstadt Kigali sauberer ist als München. Habe ich noch nie erlebt und gedacht dran. Also eine Stadt, gleich groß, ähnlich groß wie München, sauberer ist als München. Gibt's nicht. Es gibt's. Wer es nicht glaubt, fortsehen. Eine Stadt, wo die Leute einmal im Monat angehalten sind, gemeinschaftlich sauber zu machen. Wo die Leute gemaßregelt werden, wenn sie Müll wegschmeißen. Wo du nicht einmal 2% siehst, die rauchen. Gibt's nicht. Zigarettenverkauf, muss suchen. Wie geht das? Und wo ich eine Bauqualität entdeckt habe, da in dem Gebäude, wo ich gesagt habe, innen und außen, Herr Maurer, Sichtmauerwerk. Normal macht man außen Sichtmauerwerk und innen verputzt man den Schrott, was man nicht sehen soll. Und die Kabel in der Mauer geführt, ohne Schlitz, ohne dass man sieht. Also wenn einer vom Bau eine Ahnung hat, dass man das so sieht. Dass du innen und außen das Sichtmauerwerk und das Kabel innen geführt und dann kommt es raus, ohne dass man irgendwo hinterher stemmt oder irgendwas macht. Und das ist schon eine Baukunst. Und trotzdem bereit zu sein. Sind wir heute bereit, eine Aufgabe zu übernehmen? Sind wir bereit, mal aus der Deckung rauszugehen und sagen, du, ich habe jetzt meinen sicheren 2.000, 3.000 Euro Einnahmen und es passt alles und Familie und alles und ich sage, nein, ich werde den Schritt ins Wasser und wage es einfach voranzugehen. Nehemia damals hätte es nicht nötig gehabt. Haben wir darüber nachgedacht. Hätte Nehemia nötig gehabt, den Schritt zu machen. Hat Nehemia vorher gewusst, was auf ihn kommt. Er hat geweint. Auch Männer dürfen weinen. Ich weine auch. Da stehe ich dazu. Bevor ich Magengeschwür kriege, weine ich lieber. Auch Männer dürfen weinen, ist keine Schande nicht. Und eins auf Geschwister, wenn man hier vorne steht und einen Fehler macht, dann hat man nicht zu lachen, sondern ist es in Ordnung. Fehler ist menschlich. Wenn einer verkehrt singt, wenn einer verkehrt spielt, wenn einer verkehrt was macht, dann ist es so. Dann stehen wir dazu. Ist doch besser, was zu machen, bevor wir nichts machen. Ist doch besser, voranzugehen, sich einzubringen, als nur alles muss immer perfekt abgehen. Und ich freue mich schon am 14. Dezember, wenn wir gemeinschaftlich als Gemeinde in Wolfratshausen und mögen andere uns helfen, wie Sendling oder andere Gemeinden, zur Ehre des Herrn unterwegs sein dürfen. Nicht meinen, das müssen die machen. Wir sind die Gemeinde. War nicht Nehemia mit seinen Leuten selbst die Gemeinde? Wo waren denn die Führer da? Wo waren denn damals die Führer bei Nehemia? Wo waren denn die, die Schriftgelehrten, die was zu sagen hatten? Sind eingeknickt und haben gesagt, wir schaffen es nicht, es geht nicht, kein Geld nicht da, wir können nicht. Die Sätze kenne ich heute auswendig. Wir haben immer kein Geld nicht. Wir haben immer nur Schwierigkeiten. Ja, manchmal müsste man schon richtig so Tritt in den Hintern kriegen. Haben wir nicht dasselbe wie damals? Geht es doch nicht genauso wie Nehemia? Wer baut denn die Tore? Wer baut denn die Stadt auf? Wer baut denn die Gemeinde auf? Wer geht denn voran? Wer macht es in der Schule? Wer macht den nächsten Kindergarten? Wer macht die Gemeindeämter? Wer leitet den Chor? Wer wäscht am Sabbatabend das Geschirr? Wer ist bereit, morgen mit aufzubauen? Und wenn nichts mehr geht, denke ich immer an meine liebe Schwester, jetzt im Altenheim ist, Schwarzenbeck. Die kann nicht mehr abwaschen. Die kann nicht mehr von Tür zu Tür gehen. Die kann nicht mehr Zettel verteilen, hier vorne stehen oder sonstiges. Und wisst ihr, was die macht? Die ist die betende Seele der Gemeinde Sendling. Die Frau hat mir was gelehrt. Die Frau ist für mich der Hammer. Immer positiv drauf, mit allen Schmerzen, egal was war. Hat eine Liste der Schulkinder, der Gemeindeglieder gehabt, weit weg von irgendwelchen Auflagen der Behörden, also ein Quatsch alles, sondern hat jeden Tag für die Gemeinde gebetet. Die konnte nicht mehr geben, sie hat es nicht gehabt. Sie hat immer Mittag, haben wir dann Essen ihr gebracht. Aber sie war froh, sich einzubringen. Und eine betende Gemeinde ist eine siegende Gemeinde. Und nicht jeder ist für alles geboren, nicht jeder kann alles machen. Aber keiner ist da, der sich einbringen kann. Keiner. Was hat Nehemia gemacht? Kapitel 1, Vers 8. Zum Herrn gesprochen hat, denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter den Völkern zerstreuen. Kehrt aber um zu mir und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebe am Ende des Himmels sein sollten. Selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an einen Ort bringen, den ich erwählt habe, meinen Namen dort wohnen zu lassen. Wie oft haben wir das schon gehört? Wenn die Führer und Leiter gegen Gott waren, was in dem Volk Israel passiert? Schmach, Schande, Unterdrückung, Not, Leid. Wenn die Führer mit der Gemeinde, mit dem Glauben vorangegangen sind, treu waren und vorangegangen sind, was war mit dem Volk? Frieden, Erlebnisse, Erfahrungen haben sie gemacht. Sind wir bereit, geradeaus zu gehen? Sind wir bereit, heute einzusetzen? Oder schaue ich auf Dinge des Nächsten, warum, weshalb, wozu? Manchmal hat es einen Vorteil, wenn man viele Aufgaben hat. Wisst ihr warum? Dann hat man nicht so viel Zeit, dumme Gedanken zu kriegen. Wenn du viel zu tun hast, dann brauchst du gar nicht viel machen, dann geht schon das Telefon und dann kommt schon das Mail und dann kommt dann hast du schon was zu machen. Dann wirst du schon einen Tritt kriegen. Wenn du zu viel Müßiggang hast, ist oft ein bisschen gefährlich. Denn dann holst du dich immer ein, diese nervige Zeit. Es ist klar, dass es nervt. Ob der Nachbar nervt, die Familie nervt, die Gemeinde nervt sowieso, der verkehrte Prediger haben wir immer, die Vereinigung ist sowieso weit weg und die Aufgaben, die wir haben, ist immer die verkehrte. Der nächste Job ist besser, das nächste Auto ist besser, die nächste Frau ist besser und die nächsten Haus ist besser und alles andere ist besser. Nur was nicht gut ist, ist was? Was momentan ist. Ist das so? Immer das, was wir haben, ist nichts. Immer das andere ist besser. Jesuitisches Denken. Wenn wir wissen, warum es momentan so ist, dann ist es auch leichter, mit der Situation umzugehen. Wenn ich weiß, dass es Chaos sein muss, wenn ich weiß, dass es Stress sein muss, wenn ich weiß, dass es Schwierigkeiten sein müssen, dann hat die Bibel ja nicht recht. Wenn ich weiß, dass ein Großteil die Adventgemeinde verlassen wird, aber wisst ihr, was meine Freude dabei ist? Lass sie doch laufen. Aber Gott hat einen noch größeren Teil draußen vorbereitet, den er in die Gemeinde bringt. Dann liegt es doch an dir und an mir, auf welcher Seite wir stehen. Dann ist der Spitz im Hintern doch gut. Dann sind die Schwierigkeiten doch vernünftig. Dann sind die Probleme doch in Ordnung. Warum sind Probleme in Ordnung? Wer will Probleme haben? Will keiner haben. Geldsorgen, Krankheit, genervt sein, schlimme Kinder, die meinen, sie müssen Schlauheit haben. Papa, lass mich meine Erfahrungen machen. Den Satz vergesse ich nie mehr. Den haben wir anhören müssen. Durch die Decke kann es gehen. Warum muss das Fahrrad neu erfunden werden? Das gibt's doch schon, oder? Gibt es das Fahrrad nicht schon? Aber die Jugend meint, sie muss das Fahrrad neu erfinden. Immer neu, immer neu. Wisst ihr, was andere gesagt haben? Sie werden es ja wohl nicht geklaut haben, die Kinder. Sie werden es schon von jemandem haben, den Drive. Versteht's? Wie war es da? Aber wenn wir Gottes Gebote tun, Vers 9, kehrt er aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn er auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten. Selbst von dort werde ich sie sammeln und sie in den Ort bringen, den ich erwählt habe, meinen Namen dort wohnen zu lassen. Dann stellt sich die Frage, wollen wir auch ein Stück von dem Teil sein? Stellt sich die Frage, auf welche Seite wir uns stellen? Was ist unsere tägliche Aufgabe? Auf welche Seite sollen wir stellen? Ist unsere tägliche Aufgabe, mich zu nerven über das, was ich nicht ändern kann? Oder ist meine Aufgabe, auf das zu schauen, was mir hilft, voranzugehen? Wenn man so eine Aufgabe hat und man seit Jahren wurde gesucht, jemand, der bereit war, L'Espérance zu übernehmen, und das ist ein Kinderhilfswerk seit über 30 Jahren, ein adventistisches. Dann haben wir gesagt im Vorstand, wir machen es gemeinsam. Ich habe gesagt, ich schaff's nicht, hab die Zeit nicht, geht nicht, Leute. Dann haben wir gesagt, okay, ich halte meinen Kopf hin für viele Dinge, aber die Aufgaben müssen ganz klar geregelt sein. Und wenn man sowas erlebt, bist du im Vorstand dann, WhatsApp heutzutage, ich muss immer schmunzeln, wenn da so 200 WhatsApp, die sich da so gegenseitig immer so eifern für Dinge und dergleichen und Geld sammeln und da Schwierigkeiten dort und so weiter, ist es schön, von der Entfernung ein bisschen zuzuschauen. Und interessant, wie der Mensch sich so reagiert. Und am Ende kommt es immer ganz anders, als sie sich denken. Oft sage ich, na, schaut's mal. Aber gesagt, getan, ist es wichtig. Was wäre gewesen sonst? Schließen, ist das eine Lösung? Rückzüge in Gebieten, wo wir einst Fortschritte machten? Schrumpfende Schulen, schrumpfende Gemeinden? Wisst ihr, was für eine Gnade in Wolfertshausen haben, da 20, 25, wo wir schon mal waren, heute 70 Leute drin mit hinten. 70 Kinder und Erwachsene. Da ist doch egal, ob einer quietscht oder einer nicht so ausschaut oder sonstiges Holzen überhaupt. Um was geht's denn überhaupt? Hat nicht jeder das Recht, auf die neue Erde zu kommen? Manche Männer, früher hat man gesagt, man hat sie ein bisschen lieb, so nehmen und so. Männer brauchen es ein bisschen heftiger, Frauen muss ein bisschen so. Aber mancher Mann, und da gehört auch dazu, der braucht es ein bisschen direkt, weil sonst versteht man es nicht. Und auch Nehemia hat es gebraucht. Auch die anderen haben es gebraucht. Um zu wissen, wo man hingehört. Und Nehemia, im Kapitel 2, Vers 10, hat den Auftrag bekommen und hat dann begonnen zu arbeiten. Und dann ging es los. Und als Nehemia 2, Vers 10, und Sambalat, der Horoniter, und Tobias, der ammonitische Knecht, davon hörten, und da gehört noch Geshem dazu, bereiten sie einen großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israels zu suchen. Meint ihr, dass Nehemia das gemacht hätte, wenn er gewusst hätte, was auf ihn zukommt? Wenn ich gewusst hätte, was dieses Jahr alles in der Welt passiert und auch bei L'Espérance passiert ist, sind 5 Waisendörfer mit Schulen und dergleichen, hätte man gesagt, den Schuh ziehen wir nicht an. Aber oft ist es gut, nicht vorher zu wissen, was auf uns zukommt. Wissen wir, was am 14. Dezember auf uns zukommt? Sind wir bereit, egal ob Küche, ob Toilettendienst, ob Begrüßung, ob Stände, ob Getränke ausgeben, ob Mittagstisch aufräumen, ob Papier aufklauben, ob Saalordner, ob Geld einsammeln, wir einfach dabei sind. Jeder hat eine Aufgabe. Und trotzdem wollen wir sehen, um was es geht. Aber es ist wichtig, einfach dabei zu sein. Es ist wichtig, zu merken, Herr, sei du uns gnädig. Und Nehemia war bereit, hat nicht gesagt, die Oberen müssen es machen, sondern was hat er gesagt? Wenn Gott ihn berufen hat, war er bereit, den Fuß ins Wasser zu setzen, ohne zu wissen, ob das Wasser sich teilt oder nicht. Ich liebe immer die Menschen, die zuerst den Turm berechnen und bauen. Ich kann nicht rechnen. Und das ist aber gut, wenn einer rechnen kann, es macht. Bitte nicht missverstehen. Soll es auch so weiterhin so machen. Erst rechnen, dann Turm bauen. Ich bin derjenige, der die Herausforderung liebt. Auf geht's, machen wir's, irgendwas ergibt sich schon. Und wenn es eine Klatsche gibt, weiter, geht schon weiter. Aber nicht jedermanns Sache. Bitte, es gibt zwei Seiten. Die einen müssen erst berechnen und dann bauen und die anderen fangen einfach an zu bauen. Ich gehöre zu der Seite, die so lustig ist. Aber trotzdem hat jeder seine Berechtigung. Und in mir hat gemerkt, auf einmal geht es los. Es hat jemand Verdruss bereitet, das in mir kam. Und als zweites, Vers 19 und 20, als Sambalat, der Honiter und der Tobia, der ammonitische Knecht und Geshem, der Araber, davon hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sagten, was ist das für eine Sache, die ihr tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Da gab er ihnen zur Antwort und sagte zu ihnen, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihr habt weder Anteil noch Anrecht noch Gedanken in Jerusalem. Zuerst, was war es? Sie hatten Verdruss. Und dann war es für sie eine Empörung. Merken wir, wie so ganz Anfang, so am Anfang ist es ein bisschen komisch, dass du da bist. Komisch. Hast du überhaupt die Berechtigung, das zu machen? Darfst du das überhaupt? Und dann sagt, ach, du kannst es doch gar nicht. Was bist denn du für einer? Dann nächste Schwelle. Und so geht die Schwelle weiter. Auf 3,35, Kapitel 3, Vers 35. Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihnen und sagte, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran hinaufspringt, reißt den Steinbau ein. Höre unser Gott, die wir zum Gespött geworden sind, und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückkommen und gib es den Plünderungen preis in einem Land der Gefangenschaft. Jetzt bist du schon bereit gewesen, deinen Job am Nagel zu hängen, deinen sicheren Job, deine Familie hinten zu lassen, aus deiner sicheren Wohnung auszuziehen und gehst und machst den Herrn Aufgabe. Da magst du aber nicht hören, dass du es nicht kannst, dass du verkehrt bist, dass du nicht fähig bist und so weiter. Ist es schön? Wenn du für den Herrn was machst, dann wirst du hören, mach weiter, komm, ich helfe dir, kann ich dir was zum Trinken geben, ich lade dich ein, du kannst bei mir übernachten, du kannst was essen haben, ich helfe dir, ich schenke dir Bücher zum Verteilen. Das willst du hören, oder? Aber was wir nicht hören wollen ist, was bist denn du für einer? Wie kommst denn du da her? Du bist ja schon zu alt dafür. Du kannst es doch gar nicht mehr. Du kannst ja nicht reden. Was willst denn du vor der Türe stehen? Was machst du dann? Einknicken, weinen, heimgehen. Was hat Nehemia gemacht? Wenn man A sagt im Leben, dann musst du auch, so ist es, B sagen. Ist es oder nicht? Und so ist es genauso hier damals gewesen. Wenn er angefangen hat, das Werk zu tun und hat alles Holz und hat Hilfe vom König bekommen, ein fremder König hilft ihm Nehemia, die Stadt wieder aufzubauen. Passt das zusammen? Kann es sein, dass man von außen oft mehr Zuspruch bekommt als von den eigenen Geschwistern? Ah nee, was ist denn jetzt los? Kann es sein, dass die weniger eines Hacksals stellen als die eigenen Geschwister? Mit Nicht-Adventisten ist manchmal leichter umzugehen als mit Adventisten. Deswegen gehen wir trotzdem nicht auf. Weil da gibt es klare Verhältnisse. Wisst ihr, wo man den besten Vertrag machen muss? Wenn du ein Geschäft machst mit deinen Freunden, dann mach bitte einen richtigen Vertrag, dann hast du weniger Stress. Das Geschäftsleben prägt einen. Dann mach bitte alles fest. Schreib alles nieder. Um was? Um den Freund nicht zu verlieren. Weil du könntest ja einen Fehler gemacht haben. Weil der Freund hört, der Schnee ist schwarz oder das Glas ist halb leer und du denkst, das Glas ist halb voll. Kennen wir das? Deswegen, wenn du mit einem Freund, mit einem Adventist was machst, dann mach den besten Vertrag, wenn du kennst. Dann hast du nicht verloren. Nur ein Tipp. Was ist hier? Und im Kapitel 4, Vers 1 sehen wir, da kommen ein paar so Texte, Vers 8 nehmen wir. Und als ich ihren Furcht sah, da machte ich mich auf und sagte den Edlen, Kapitel 4, Vers 8. Und zu ihren Vorstehern, zum Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen. An den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen, eure Häuser. Und Vers 14. An dem Ort, wo er den Schall des Hornes hört. Dort versammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. Was ist passiert? Als Tobias und Sambalat und Geshem gemerkt haben, sie haben keine Chance nicht, mit Hohn und Spott, mit Verachtung das Werk zu stoppen, was haben sie gemacht? Wenn es nicht links rum geht, dann geht's rechts rum. Dann kommt was? Die Gewalt. Was haben sie dann versucht? Das Werk zu verhindern mit Anschlag. Gewalt. Zuerst haben wir es versucht, so belächelnd ihn zu fordern, ein bisschen zu frotzeln und dergleichen. Und irgendwann, wenn es nicht mehr geht, dann kriegst du eine noch mit. Hat es was gebracht? Selbst dann haben sie nicht aufgegeben. Warum? Wann gibt der Mensch auf? Eine Baustelle, wenn du so Stress hast mit irgendjemand, das geht noch. Zwei Baustellen tun schon weh. Wenn du drei Sachen hast, Krankheit, Geldprobleme, Jobprobleme, Gemeindeprobleme, irgendwann, wie viele Baustellen hältst du aus? Wie viele Baustellen hält der Mensch aus? Wenn deine Familie dich nervt, wenn das Geld nicht passt, der Bank ruft an, wenn der gelbe Brief reinflattert, wenn der Job gekündigt wird, wenn die Gemeinde dich nervt, wenn die Gesundheit sagt, der Arzt, du musst was ändern, weil sonst gehst du hops. Irgendwann sagst du, jetzt geht's nicht mehr, oder? Ich habe acht, was man macht. Der eine ein bisschen mehr, ein bisschen weniger verträgt. Aber was schauen wir? Wenn ich nur auf meine Probleme schaue, dann ist es besser, pack Eimer, gehen alle heim. Wenn wir auf das schauen, was der Alltag uns prägt, dann lass sein. Dann geht es uns so, wie viele Menschen in der Welt, die sich vor dem Zug schmeißen, Selbstmord machen, aufhören oder in einem gewissen Wahnsinn, immer neu, immer anders, immer wechseln, Wohnung wechseln, Job wechseln, Frau wechseln, Beziehungen und Lebensabschnittspartner nennt man es ja heute. So ein neumodisches Wort. Habt ihr schon mitgekriegt? Heute gibt es ein Kurzzeichen, LAP. LAP ist für mich eigentlich ein Hirsel. Aber LAP heißt heute Lebensabschnittspartner. Ja, ist modern. Aber was bringt's? Meint, dass der Nächste besser ist? Er hat auch genauso Flausen im Kopf. Deswegen ist doch sinnvoll, auf was schauen wir? Wenn ich neben mir damals auf die Sache geschaut hätte, hätte gewusst, der Herr steht hinter ihm, hat mit ihm Kontakt gehabt, im Gebet, in der Andacht, hat gesagt, du, in einer Hand haben sie was gehabt, die Waffe, in der anderen Hand haben sie was gehabt, das Werkzeug. Und haben Wachen aufgestellt, haben genau gewusst, die Gefahr, was ist. Stellen wir auch Wachen auf. Haben wir auch einen Indikator, wo es dann zu Ende geht? Haben wir auch etwas, sagt du, da ist die Schranke, da ist die Grenze, da hört auf der Spaß? Oder erlauben wir uns alles? Was ist in der Gemeinde erlaubt oder nicht? Haben wir einen Indikator oder nicht? Schauen wir auf das, was positiv ist, oder beschäftigen wir uns mit dem Negativen? Das beste Beispiel ist immer da. Früher, in meiner Kindheit, wurde noch das Geld so gezählt, so eine dicke Scheibe. Papa hat mich mitgenommen, hat Geld abgehoben und dann wurde das Geld noch schön davor gezählt. Heute ist das ja alles. Der das Geld geprüft hat, war kein Apparat da, der das durchleuchtet hat, sondern was hat er gemacht? Er hat in die Finger gehabt, hat es angelangt, hat geguckt, hat gewusst, der Schein ist echt oder nicht echt. Was denkt ihr, was der Prüfer gelernt hat? Hat er gelernt, wie ein echter Schein ausschauen muss oder wie ein schlechter Schein ausschauen muss? Ein echter. Warum? Der hat nur gelernt, wie ein echter Schein ausschaut. Und alles, was nicht gepasst hat, war was? Eine Blüte Falschgeld. Der hat nie gelernt, wie ein schlechter ausschauen muss. Wir Menschen aber schauen immer wie ein schlechtes, wie der schlechte Nachbar, der schlechte Gemeindeglied, der schlechte Klavier, die Wand, der Kratzer, da ist ein Teppichfleck, der andere hat verkehrte Hose, Rock an, meint der Hermann schaut wieder zu dick aus, oder irgendwas passt schon nicht. Zu lang reden oder sowieso. Aber versteht's? Das ist das, was man runterzieht. Aber das Positive zu schauen, hallo, aufwachen, hallo, wo es lang geht, was unsere Aufgabe ist, ja, das mag ich nicht hören, das ist nicht mein Spaß. Ich beschäftige mich nur mit dem Chaos. Das merke ich selber an mir. Hab die Woche ein Erlebnis gehabt an einer Tankstelle in der Chiemgaustraße bei Rammersdorf, Münchner Süden. Fahr mit dem dicken LKW und Tieflader in die Tankstelle rein, hat Auto blockiert. Stand da blöd da. Hinter mir am Ende waren es mehr als 6 Autos, die gehupt haben, wollten auch in die Tankstelle rein. Was kriegt der Mensch? Stress. Steig aus, geh in die Tankstelle rein. Hallo, huhu, wem gehört der graue Golf? Huhu. Nein, nein, nein. Geh raus, frag die ganzen Jugendlichen draußen, die in den Autos standen sind, war schon spät abends. Alle nein. Und dann kommt auf einmal einer angedackelt und ganz so salopp geht zum Auto, will einsteigen und will wegfahren. Sag ich, hallo, hast du es noch? Merkst du nicht, was da los ist? Pff, was willst denn du? Den habe ich vorher gefragt, ob das Auto ihm gehört. Schau mal vorstellen. Und der denkt sich gar nichts. Und lässt einfach den Tieflader LKW, die hupende Leute, und das ganze Leben ist so locker, was kostet die Welt, ich hab sie doch. Diese Woche passiert. Dann bin ich als impulsiver Mensch, dann steigt so irgendwas darauf und sage, haben wir es noch? Und dann kommt auf einmal ein Mann, der das Ganze beobachtet hat, hat gesagt, du, mit einer ganz normalen Stimme, wie ein Schwamm, du hast alles gut gemacht, leg dich nicht auf, komm, lass ihn fahren. Hey, mir hat es gekriegt. Ich sage, was ist jetzt passiert? Ein Mann, der Sportler oder Fußballer coacht und Geschäftsführer coacht, kommt daher und nimmt den Wind aus den Segeln. Und kommt er her und nimmt eine Situation auf und managt es ganz locker und leicht. Da habe ich gesagt, du, also jetzt ist langsam gut. Ich nenne mich. Und der, der da einfach daherkommt, macht die Situation platt. Mit seiner lockeren Art als Mann, ganz Chicago, normal, lieb, nett gesprochen und sagt alles so. Und alles war geregelt. Dann sage ich, du, Holzkopf. Ja, ist nicht einfach. Du versuchst ruhig zu bleiben, du fragst du bitte, könnten sie wegfahren, wäre das möglich, sonstiges. Und dann eskaliert die Situation und der andere macht, reizt dich noch und macht nur so. Und sage ich, jetzt ist aber 7:30. Und dann kommt einer und sagt, du, hast du Kinder? Was ist wichtiger, der dich nervt oder die Kinder? Was sagst du dazu? Mir hat es richtig gerissen. Eine Situation, die sich aufbaut, so hoch eskalieren. Und dann kommt der Fremde und zeigt dir, wie es geht. Wie wichtig es ist, zu beten, deine Andacht zu machen, zum Herrn zu gehen und sagen, Herr, vergib mir Sünder. Wie wichtig ist es, zu halten. Hätte dem anderen am liebsten ins Auto rein und sage, du, schau, dass du weiterkommst. Nein, lass die Finger davon. Ist nicht einfach, Geschwister. Wenn hinten so 6, 8 dann stehen und hupen, Licht, vierspurige mittleren Ring ist das, da geht's zur Sache frei. Und dann stehst du im Weg, kommst nicht mehr zurück, weil die Autos nicht stehen, der andere fährt nicht weg und der denkt so, ja, bum, 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 bum. Merkt ihr das? Und so ging's damals auch Nehemia. Nehemia kam aus einem sicheren Job, kam nach Jerusalem, da waren Tausende nicht bereit, eine Aufgabe zu machen, was hat er gemacht? Hat einfach angefangen, komm, pack mal's, irgendwas wird schon rauskommen. Und dann merkt er, wie einer einen verspottet, einer missachtet, einer ans Leben will, ans Leder will. Und dann, Kapitel 6, Vers 1, was haben sie da noch auch drauf gehabt, die lieben drei Leute? Kapitel 6, Vers 1, und es geschah, als Sambalat und Tobia und Geshem, der Araber und der Rest unserer Feinde vernahmen, dass sich die Mauer gebaut hatte und dass kein Riss mehr darin war, doch hatte ich bis zur Zeit die Türflügel noch nicht in die Tore eingesetzt. Da sandte Sambalat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm, wir wollen uns in Kephrim im Tal Ono treffen, sie beabsichten aber mir Böses anzutun. Ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich führe ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch hinabkäme? Und sie sandten auf diese Weise 4-mal zu mir und ich aber erwiderte ihnen 4-mal auf dieselbe Weise. Was wäre denn passiert in dem Tal Ono? Was hätte denn passiert? Mei. Wilde Tiere hätten ihn auf dem Weg zerrissen. Es tut uns so leid, dass er gestorben ist. Wenn einer nicht passt, was macht man dann? Gab nicht mal einen amerikanischen Präsident, der so zufällig sterben musste. Und einer hat ihm da dran, mei, war schuld. Aber diejenigen, die es verursacht haben, waren ganz andere. Weil er was gemacht hat? Er wollte eine eigene Währung wieder einführen. Es gab eine 20-Dollar-Note, amerikanische, und eine 20-Dollar-Note von der Fed, Federal Reserve. Ist heute noch belegt beim Internet. Und irgendwann hört der Spaß auf. Und wenn du nicht mitspielst, was wirst du dann? Rasiert. Die Fed ist eine Privatbank. Wer es glaubt nicht, bitte, ich kann euch Beweise zeigen. Aber damals, wie heute, ist schon versucht worden, wenn die Mia nicht mitgespielt hat, was wollten sie dann? Einschüchterung, hohen Verspott, Kriegsspielen und hinterher haben sie gemerkt, sie können nichts mehr machen, dann holen wir den Führer wenigstens noch. Wundern wir uns, dass oft adventistische Leiter und Sprecher, die so wirklich Botschaft bringen, durch Frauen zu Fall kommen. Kannst du dir danach stellen? Wenn Satan nichts mehr weiß, dann schickt er. Der Bruder Seltenheimer hat damals gesagt, nicht 95%, sondern zu 100% schafft es einmal nicht. Satan spielt. Verführung zu Kompromissen zu kommen und in Kapitel 13 zum Abschluss von Nehemia kann man dann noch sehen, nachdem alles fertig war, nachdem alles funktioniert hat, was ist dann passiert? Kapitel 13, Vers 4. Die Tore waren fertig, das Volk war da, die Leviten haben ihren Dienst getan, alles war wieder in Ordnung. Und was war dann? Die liebste Bank Satans ist die lange Bank. Und was ist dann passiert? 13, Vers 4. Vor dem aber hatte der Priester Eliashib, der über die Zellen des Hauses Gottes gesetzt war, ein Verwandter des Tobias, diesen eine große Zelle hergerichtet. Vor dem hatte man dort die Speisopfer gelagert, den Weihrauch, die Geräte und den Zehnten vom Getreide, Most und Öl. Vers 8. Das missfiel mir sehr, und ich warf alle Hausgeräte Tobias aus der Zelle hinaus. Dann befahl ich, dass man die Zelle reinigen sollte, und brachte die Geräte des Hauses Gottes, das Speiseopfer und den Weihrauch wieder hinein. Hoppala. Was ist passiert? Hat nicht genau die den ganzen Mauerbau verhindern wollten, haben nicht die genau sich in das Haus Gottes mitten hineingesetzt? Kennen wir heute, dass Jesuiten unter der Adventgemeinde sind? Wer es nicht glaubt, ist selber schuld. Was dürfen Jesuiten? Alles, was nötig ist, um die Gegenreformation gegen Luther durchzubringen. Bis Meuchelmörder, bis von hinten jemand erstechen. Kein Problem, dürfen sie alles. Um nur was? Und haben wir irgendwo nicht genug Beweise, dass sie das eigentlich geschafft haben, 2000x, dass sich die Evangelikalen bei den Katholiken entschuldigen für das, was passiert ist? Haben wir es noch? Ist nicht im Mittelalter mehr Leute umgebracht worden, als im Ersten und Zweiten Weltkrieg zusammen gestorben sind? Und das muss was heißen, Leute. Die Population damals im Mittelalter war nicht so groß wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und können wir uns vorstellen, dass heute die Christenverfolgung in der Welt größer ist, als je zumal war? Hören wir was davon? Kann es sein, dass man nicht hören soll? Dass es bewusst so gemacht ist? Wie kann es sein, dass im Mittelalter 140 Millionen Leute umgebracht worden sind, und heute die Christenverfolgung größer ist als im Mittelalter? Und wir haben Stress im Alltag, haben Stress mit allem. Auf was schauen wir denn? Ich meine es ernst, wenn einer Probleme hat, komm mit. Ob wir im Simbabwe gemauert haben oder gemalt haben oder aufgeräumt haben oder jemand hat gekocht oder Kinder geschaukelt, schau über den Topfrand drüber raus. Es hilft. Es hilft wirklich. Oder in Bolivien mitten im Dschungel, wo es jeden Tag regnet und nass wirst, dann machst du schon Leben frei. Und da war ein Ehepaar bereit, dieses Jahr hinzugehen, und haben 180 Grad alles umgedreht. Der beste Platz, den wir haben. Einfach, er die Ärmel hoch, sie die Kauffrau, Frauen haben das Geld in der Hand und auf geht's. Um raus aus diesem Kreis, also raus aus diesem Negativen, raus aus diesem ganzen Shit, voranzugehen zu dem, was wichtig ist. Vollendung der Mauer, falsche Bündnisse. Kann es sein, dass es nicht in Ordnung ist mit Azika und Ökumene? Aber wenn es wieder meinen Kopf kostet. Zeig mir einmal in der Weltgeschichte von 6000 Jahren, was gebracht hat, Bündnisse mit dem Gegner einzuschließen, einzugehen. Einmal. Wann haben die Römer, wann haben die Griechen, wann hat Babylon die Kriege gewonnen? Wann? Wo sie Körntelfutter gegessen haben, wo sie noch unterwegs waren, wo Zucht und Ordnung da war und geradeaus war, haben dann die Römer gewonnen oder nicht? Und wo sie getrunken, ihre Festlichkeiten haben, gefressen haben und alles gehurt haben, was war da? Komisch. Und wie soll es heute funktionieren? Wenn die Gemeinde keine klare Identität mehr hat, dann hat sie keine Berechtigung mehr zu bestehen. Und wenn wir nicht eine Identität haben, wenn wir nicht wissen, was wir zu tun haben, wenn nicht unsere Aufgabe ist, voranzugehen, den Fuß ins Wasser zu setzen, ohne zu wissen, ob das Wasser sich teilt oder nicht, dann hat der Mensch keine Berechtigung. Da kann man sagen, was will. Und wenn Weltmenschen mir sagen, es rumpelt, es tut sich was, ist nur die Frage, wann man es auf Knöpfe drückt und es passiert. Und die denken nicht in Jahre. Die Welt führen, denken in Jahrzehnten, in Jahrhunderten. Da geht nicht ein Jahr, das ist wurscht. So wie ein Waldmann, Wald, Holz, Holzkopf, Holz, Wald, da denkst du in Jahrzehnten. Ein Jahr bringt gar nichts im Wald, das Bäumchen ist um so viel gewachsen. Was bringt das? Da denkst du in Jahrzehnten. Und so denken manche auch in der Welt in Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und wir denken nur von heute auf morgen. Und deswegen so wichtig, wo Sinn ist. In 2. Timotheus, noch unser letzter Text. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 14. Ja. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 14. Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nichts zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Ups. Wenn du nichts zustanden kommen lässt, ich sage immer, ein gebissener Hund bellt. Dann geh doch voran, was denkst du denn? Ich sage immer so, meine Mitarbeiter dürfen ruhig über mich schimpfen. Das ist ganz normal. Sie brauchen immer einen Buhmann. Einer muss immer schuld sein. Das ist immer ich. Ich bin immer da verkehrt. Ich zahle zu schlecht, ich zahle zu wenig, ich mache zu gern, ich bin zu massiv, ich verlange zu viel. Das ist ganz normal. Das darf er sein. Jeder darf mal schimpfen. Aber muss ich denn immer alles hören? Wisst ihr, was der Baum mir gelehrt hat? Von der Hälfte die Hälfte zu hören. Kapiert? Von dem, was gesprochen wird, von der Hälfte die Hälfte zu hören, reicht vollkommen. Denn der Rest bringt da gar nichts. Bringt da gar nichts. Und wenn die nicht schimpfen dürfen, dann sind sie nicht zufrieden. Lass sie doch schimpfen. Aber wie gehe ich damit um? Ist auch das nicht wichtig, dass man versteht? Man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze ist. Und diese Woche musste ich an der Tankstelle es genau erleben, hätte ich doch meinen Mund kalten, hätte den Mann vorbeigehen lassen, hätte nicht ihm gesagt, Hansi, was machst du da? Hätte mir nicht ein anderer sagen müssen, wie es Leben geht. Beschämend. Das ist nicht schön. Als ein Fremder mir sagt, du, hast du Kinder? Was bringt das? Lass doch den Mann sein. Der hat sich verkehrt verhandeln. Hat er genau gesehen. Ich habe alle gefragt, habe versucht, alles gemacht. Und der andere macht dann, naja, was willst du mir sagen? Und trotzdem ruhig zu bleiben. Herr, gib mir die Kraft, ruhig zu bleiben. Herr, hilf mir, den Sinn zu sehen. Hilf mir, voranzugehen, auf das Positive zu schauen. Jeden Tag sich aufs Neue den Herrn zu übergeben und sagen, Herr, hilf mir, die Last zu ertragen. Und wisst ihr, nicht immer den Moment zu sehen. dürft eins glauben, wenn ihr mit Kinderdörfer was zu tun habt, es gibt so Momente, wo du sagst, du, lass gut sein, hat keinen Sinn nicht mehr. Nur Geld und fordern und alle und Dinge, die man gar nicht erzählen darf. Aber wenn man dann so ein Erlebnis hat, wie letzten Sabbat, Freitag und Sabbat, dass du unerwartet an einen Platz hinkommst, ich wollte nur einen Besuch machen, das erste Mal bin ich jetzt wieder dort, und ich war 96, 97, aber da war es noch nicht so wie jetzt, auf einem anderen Platz des Kinderdorf, haben sie umgesiedelt, wo ich das erste Mal wieder dort war, und dann haben sie mich so überrascht, mit Chöre, mit Begrüßung, da wurden dann über 40 Getaufte, das ist noch eine Geschichte, da war, die haben über 100 Schüler für Landwirtschaft zu lernen. Und auch ab kommendes Jahr Näherei, dass die Kinder auch einen praktischen Beruf haben. Und dann haben sie die Taufzeugnisse verteilt am Sabbat. Eine Person, zwei Personen, über 40. Über 40 Personen, die bereit waren, sich dem Herrn zu weihen. So, was ist denn jetzt passiert? Sie kriegen genauso so eine Urkunde, wie wir kriegen, also so ein Testat. Man durfte das hat mir keiner vorher gesagt. Also du kommst da hin und erwartest eigentlich, naja, sagst hallo, erlebst den Sabbat und dann erlebst du sowas. Sag, was habt ihr jetzt vor? Abwarten. Nichts gesagt. Auf den Punkt am Freitag noch die restlichen Arbeiten gemacht. Und am Sabbat dann die Einweihung, am Sabbat dann die Taufgratifikationen, Abschluss der Schule. Hey, ups. Kannst du dann all das, was vorher war, gut sein lassen? Wenn du so eine Freude erleben darfst? Hättest du vorher das Heft hingeschmissen? Hättest du vorher aufgehört? Hättest du nie erlebt, dass sowas passieren kann? Wissen wir, ob in 5 Jahren, in einem Jahr, wenn der Herr noch nicht wiedergekommen sein sollte, ich hoffe, dass er vorher kommt, nicht etwas erlebst, was du heute nicht weißt? Kann Gott dich und mich für was benutzen, was wir heute noch nicht kennen? Warum muss ich dann heute alles hinschmeißen? Warum muss ich heute meinen Job aufgeben? Warum muss ich heute sagen, Gemeinde, ich mache nicht mehr mit? Warum mache ich meine Aufgabe nicht? Warum bin ich nicht bereit zu sagen, egal was ist, ich kann hier vorne nicht, aber ich versuch's wenigstens. Und wenn einer lacht, da gehe ich selber vor und mache es erstmal selber besser. Wenn einer meint, der da vorne macht es verkehrt, dann gehe ich selber vor und mache es erstmal besser. Und dann hast du recht zu lachen oder nicht. Diakonie, Salzen. Wisst ihr, Geschwister, Wolfertshausen lädt ein am 14. Dezember. Nummer zu groß. Einige haben mal gedacht, es kommen so 200 paar Gemeinden. Aber wenn da 300, 400 Leute oder mehr kommen, brauchen wir jeden. Ist jeder gefordert. Nicht umsonst hat Gott die Gemeinde Wolfertshausen auf dem heutigen Stand anwachsen lassen. Egal, ob du Gemeindeglied bist oder nicht. Egal, ob du Gast bist oder nicht. Damals bei Nehemia war jeder gefordert. Damals war jeder gefordert, die Stadt zu bauen, die Mauer zu machen. Egal, ob er gekocht hat oder Holz getragen hat oder Steine getragen hat oder gemauert hat oder Wächter war, egal was. Dabei zu sein, ein Stück davon zu sein, ob jung oder alt, ist jeder gefordert. Möge der Herr uns die Weisheit schenken, auf das zu schauen, was wichtig ist. Und alles andere dahinten zu lassen, was nutzlos ist. Und ein Satz hat mich geprägt in meinem Leben, Geschwister. Never. Never. Never give up. Das ist wahr. Aufgeben gibt's nicht. Gott mit uns. Amen.